Ich steige ein mit einer Frage. Wer sind die drei mächtigsten Menschen der Welt? Die drei mächtigsten Menschen der Welt. Und ich mache mal einen Vorschlag, wer die drei mächtigsten Menschen der Welt sein könnten. Hier haben wir Xi Jinping aus China, Donald Trump aus USA und Elon Musk, ich glaube auch USA oder Südafrika oder irgend so, oder Weltenbürger. Mein Vorschlag für die drei mächtigsten Menschen der Welt. Ich weiß, man kann darüber diskutieren, man kann auch andere sagen, andere sind aber noch mächtiger oder das könnten auch andere sein. Aber auf alle Fälle gilt, jeder einzelne von diesen Männern, sind Männer, gell, die drei mächtigsten Menschen der Welt, hat unglaublich viel Macht. Sie beherrschen Armeen, auf ihr Wort hin setzen sich Tausende oder Zehn- oder Hunderttausende von Soldaten in Bewegung. Sie können Märkte in Panik versetzen, nur durch das, was sie sagen oder ankündigen oder androhen. Sie können Grenzen verschieben, sie können Kriege beginnen. Kriege aufhören ist ein bisschen schwieriger, aber zumindest können sie anfangen. Sie haben unglaublich viel Macht, jeder einzelne von ihnen. Wie wird man so mächtig? Wie wird man so mächtig? Wie wird man mächtig? Und diese Frage kann ich nicht ganz so leicht beantworten. Ich glaube, zwei Dinge. Das eine ist Hingabe. Absolute Hingabe an die Macht und die Bereitschaft, sich im Notfall auch selbst völlig zu entmenschlichen. Und der zweite Punkt, ich habe es vor einigen Jahren, kam ein Buch auf den Markt, das heißt Die 48 Gesetze der Macht. Power, ich habe es hier dabei. Und da sind 48 Gesetze aufgezählt, wie man zur Macht kommt und wie man auch die Macht hält. Und die 48 Gesetze können wir jetzt hier nicht durchsprechen. Aber drei habe ich dabei. Drei, die sozusagen vielleicht entscheidend sind. Drei Gesetze der Macht. Das erste ist, wenn du mächtig sein willst, musst du dein Image steuern. Entscheidend ist gar nicht so sehr, dass man Macht hat, sondern dass die Menschen denken, dass man mächtig ist. Das ist ein Riesenunterschied. Macht funktioniert ja nur, wenn da jemand ist, der da auch empfänglich ist, der sich führen lässt, der bereit ist zu folgen. Und da muss also jemand sein, der denkt, dass du Macht hast. Deshalb ist das Image alles. Und die drei Männer, die ich hier vorher aufgezeigt habe, die verfügen alle über gute Möglichkeiten, ihr Image zu steuern. Also der Xi Jinping hat die Staatspropaganda und die beiden anderen Herren aus Amerika haben jeweils einen eigenen Social-Media-Konzern oder Kanal, auf dem sie ihr Image steuern können, ihre Weisheiten weitergeben können. Zweitens, Abhängigkeiten schaffen. Also sorge dafür, dass die Menschen von dir abhängig sind, dass sie dich brauchen. Ja, militärisch sind wir anscheinend von den USA abhängig, wirtschaftlich von China. Wir sind gefangen, gell? Wir brauchen andere Nationen, wir brauchen die Macht anderer und sind von ihrem Wohlwollen abhängig. Ich bin jetzt Starlink-Kunde, bin jetzt von Elon Musk abhängig tatsächlich und undurchschaubar bleiben. Gell? Also nie sicher sein, woran man bei diesem Menschen ist. Gell? Nie sicher, man darf ihn nie einschätzen können. Wenn du mächtig sein willst, darf man dich nicht einschätzen können. Gell? Wir wissen nicht, wird der Xi Jinping Taiwan angreifen oder nicht? Wann wird das tun? Wird das überhaupt tun? Und Donald Trump, der springt auch durch die Gegend, Elon Musk genauso. Man weiß nie so richtig, woran ist man bei diesen Menschen. Gell? Das sind Wege zur Macht. Das sind die drei Gesetze der Macht, drei von 48, aber in den 48 finden sich die drei eigentlich immer. Jesus sagt, ich sage es mal verkürzt, das ist alles Quatsch. Das ist eine Sackgasse. Das ist eine tatsächliche Sackgasse. Das erste ist, wahre Macht sieht ganz anders aus. Und alle Menschen, die Macht haben, so sagt Jesus ja auch zu Pilatus, haben diese Macht von Gott bekommen. Und Gott wird sie ihnen auch wieder nehmen. Alle Macht, die wir haben, die ist nur begrenzt und die ist nur beschränkt. Gell? Und diese Wege, da sagt Jesus, das geht ganz anders. Den mächtigen Menschen geht es ja oft um, den ganz Mächtigen geht es ja oft um Territorium. Gell? Taiwan, Kanada, Grönland, Dänemark, was weiß ich, was man da alles so erobern kann, Ukraine, Territorium, Land besitzen. Und Jesus sagt Folgendes zum Thema Land besitzen. Wer wird am Ende das Territorium haben? Da gehen wir jetzt in die Seligpreisungen. Er sagt, freuen dürfen sich alle, die unterdrückt sind und auf Gewalt verzichten. Oder selig sind die Sanftmütigen. Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben. Wem wird alles genommen werden? Diese ganzen Territorien und diese ganzen Machtkomplexe, den Mächtigen. Wem wird es gegeben werden? Wer wird das Land besitzen? Wer wird das Territorium haben? Wer wird herrschen übers Land? Was sagt Jesus? Die Sanftmütigen. Die Sanftmütigen, gell? Die unterdrückt sind und die bereit sind, auf Gewalt zu verzichten. Wie wird man mächtig? Wie wird man mächtig? Gell, die 48 Gesetze der Macht, andere Abhängigkeiten schaffen, gell, Image kontrollieren. So sagt die Welt, so wird man mächtig. Jesus sagt genau das Gegenteil. Wie wird man mächtig? Wie wird man mächtig? Wie wird man Herrscher über ganze Ländereien? Wie? Mit Sanftmut. Mit der Bereitschaft, auf Gewalt zu verzichten. Und ich finde, das ist die beste Nachricht, die man überhaupt nur hören kann in einer Welt, die von Macht und Krieg durchdrängt ist und wo jeder meint, nur mit Gewalt und nur mit Druck erreicht er sein Ziel. Jesus sagt, genau das Gegenteil ist der Fall. Wer jetzt mit Gewalt, wer jetzt mit Druck arbeitet, hat am Ende gar nichts mehr. Aber wer bereit ist, die Gewalt loszulassen, sanftmütig zu sein, auf Gewalt zu verzichten, der wird am Ende herrschen. Das ist der Weg zur Macht, den Jesus uns einlädt zu gehen. Das ist komplett wild. Und mein Herz macht einen Freudensprung, immer, wenn ich darüber nachdenke. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, okay, was hat es mit Erntedank zu tun? Die Frage habe ich 2 Wochen lang beschäftigt und ich habe leider keine Antwort. Meine Antwort ist, was hat es mit Erntedank zu tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wir wollten Erntedank unbedingt feiern und wir wollten die von Marlin aufgesetzte Predigtserie über den Philipperbrief unbedingt machen. Und da haben wir uns für beides entschieden. Und es wäre jetzt künstlich, wenn ich jetzt hier versuche, allzu viele Brücken zu schaffen. Aber wenn ihr gute Ideen habt, dann fantastisch. Ansonsten lassen wir beides nebeneinander stehen. Ich glaube, das ist legal und auch fair so. Das heißt, wir gehen eben weiter in unserer Predigtserie über den Philipperbrief. Joachim hat ja letzten Sonntag über Kapitel 1 gepredigt vom Philipperbrief, hat uns damit hineingenommen, war wirklich eine ganz inspirierende Predigt. Deshalb muss ich auch gar nicht mehr allzu viel sagen. Einführend geschrieben wird der Brief vom Anführer der Christen, der frühen Christen, von Paulus, wie er in Ketten, im Gefängnis in Rom ist. Und er schreibt diesen Brief an seine geliebte Gemeinde in Philippi, eine kleine Stadt, an dieser Ebene, aber ein Kreuzungspunkt von ganz vielen römischen Straßen. Und da entfaltet er ein paar Themen. Unter anderem eben, und hier wird es spannend, geht es um die Frage der Macht. Und Paulus schreibt in dem Brief an die Philipper, schreibt er, wer die mächtigste Person im ganzen Universum ist. Und das hört sich so an. Er sagt, darum hat Gott ihn, also Jesus Christus, wir hören es gleich, auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Paulus sagt, der mächtigste im Universum ist Jesus Christus. Es war jetzt, glaube ich, letzte Woche so eine Versammlung von sämtlichen amerikanischen Generälen und ranghohen Militärs. Gell, der Supergeneral, der höchste Rang, den hat Jesus. Und dann kommt's: Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen. Alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Und alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Also das wird passieren. Das passiert schon und das wird noch mehr passieren, dass alle Menschen, alle Wesen vor Jesus auf die Knie fallen. Alle werden vor Jesus und fallen vor Jesus auf die Knie. Alle, die im Himmel sind. Wer sind im Himmel? Was gibt es da für Wesen? Engel vor allem, genau. Kennt ihr ein paar? Wer ist der mächtigste aller Engel? Der Sankt Michael, gell? Der Erzengel Michael. Der führt sie alle an, die Engelsarmeen. Der Michael geht auf die Knie vor Jesus. Und Gabriel und Azrael und Raphael und wie sie alle heißen, alle Engel, aber auch alle dämonischen und satanischen Mächte in der unsichtbaren Welt, alle gehen vor Jesus auf die Knie. Alle Menschen, die leben, werden vor Jesus auf die Knie gehen. Weiß nicht, wer ist der mächtigste Mensch in deinem Umfeld? Vielleicht dein Lehrer, dein Mann oder deine Frau, vielleicht die Schwiegermutter, gell? Vielleicht ein Metzger, ich weiß es nicht. Stell dir mal den mächtigsten Menschen in deinem Umfeld vor, unter dessen Macht du am meisten leidest. Gell? Dieser Mensch wird für Jesus auf die Knie fallen. Die ganz Großen, von Donald Trump bis zu den Kleinen, bis zu deinem Metzger, deinem Klassenlehrer, deiner Schwiegermutter, alle. Alle werden für Jesus auf die Knie fallen. Und dann alle, die unter der Erde sind. Wer sind unter der Erde? Die Toten. Ja? Die Toten. Napoleon, Erik der Rote, Mohammed, Buddha, alle, die tot sind. Alle werden für Jesus auf die Knie fallen und feierlich bekennen. Feierlich bekennen, nicht Zähne knirschen, gell? Nicht irgendwie mit Gewalt und dann sage ich es halt, sondern weil sie einfach vor dieser Macht von Jesus überwältigt sind, werden alle bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Er ist die wahre Superkraft, er ist die wahre Supermacht, er ist die mächtigste Person im Universum. Die Spannung ist es, dass wir jetzt von diesem Herrn Jesus noch so wenig sehen und von seiner Macht, gell? Dass man es manchmal kaum glauben kann. Es blitzt durch, es wird ab und zu sichtbar. Aber er ist der Herr. Und alle werden vor ihm auf die Knie fallen und bekennen, dass er der Herr ist. Daran glaube ich und auf diesen Tag warte ich. Und wenn der Tag kommt, werde ich freudig auf die Knie fallen und bekennen, Jesus ist der Herr. Also, wir sind eingestiegen mit den drei Herren. Wer sind die mächtigsten Menschen der Welt und wie wird man so mächtig? Dann kam man auf die 48 Gesetze der Macht. Wie wurde Jesus so mächtig? Wie wurde Jesus so mächtig? Und auch da gibt uns Paulus eine Antwort drauf. Das ist der sogenannte Christus-Hymnus. Das ist die Nationalhymne des Reiches Gottes, könnte man sagen. Und die liest sich so. Das sind die nächsten, also eigentlich die Verse davor. Darum, oh, geh nochmal bitte zurück, Christian, da oben haben wir ja schon die Antwort, darum, dio, griechisch, deshalb, warum, was ist es deshalb, was ist der Grund, warum Gott Jesus erhöht hat, und jetzt gehen wir zur nächsten Folie, deshalb hat Gott Jesus erhöht, er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Darum hat Gott ihn erhöht. Hier ist viel Theologie drin, unfassbar viel Theologie. Er war in allem Gott gleich. In der Theologie spricht man vom präexistenten Christus. Also Jesus war schon da, bevor er Mensch war. Und er war in allem Gott gleich. In allem Gott gleich sein heißt Gott sein. Da gibt es keine Unterschiede. In allem Gott gleich. Aber dann war er bereit, auf diese Göttlichkeit zu verzichten, alles loszulassen und Mensch zu werden. Das heißt nicht, dass Jesus nicht Gott war, als er Mensch war. Er war Gott. Aber er hat auf alles verzichtet, was ihm das Gottsein ermöglicht hätte. Auf alle Möglichkeiten, auf alle Privilegien, auf alle Vorrechte, auf alles, was er hatte, hat er verzichtet und wurde Mensch, teilte das Leben der Menschen. Und dann geht es sogar noch weiter, er hat sogar darauf verzichtet, Mensch zu sein. Er hat auf seine Würde verzichtet, er hat auf seine Menschenwürde verzichtet. Er hat darauf verzichtet, ein normales Leben zu leben. Er hat sogar seine Menschenwürde losgelassen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. So tief erniedrigte er sich, demütigte er sich, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Das ist die unglaublichste Geschichte, die man sich denken kann. In allem Gott gleich, werden wie ein Mensch und dann eigentlich werden wie ein Unmensch, wie ein Abschaum, wie ein Dreck, gell? Nicht mal wie ein Mensch, wie der Verbrecher am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm wieder alle Rechte eingesetzt und ihn zu Gott selbst wieder mit ihm Rang und Namen verliehen. Das ist komplett wild. Er niedrigte sich so tief, genau darum. Das bewegt mich. Und warum tut Jesus das? Warum tut Jesus das? Ich glaube nicht, er hat es getan, um wieder irgendwie mächtig zu werden, sondern, und da zitiere ich jetzt mal den alten Haudegen aus Basel, Karl Barth, der sagt Folgendes, die Erniedrigung Jesu Christi ist nicht ein Widerspruch zu seiner Gottheit, sondern ihre Offenbarung. Gerade darin, dass er Knecht wird, zeigt er, wer Gott ist. Jetzt ein bisschen hier so hohe Theologie, aber was wird hier eigentlich gesagt? Jesus geht diesen Weg vom Gott zum Abschaum. Deshalb, um uns zu zeigen, wer er ist. Um uns zu zeigen, wie er ist. Mit was für einem Gott haben wir es also zu tun? Mit einem, der bereit ist, alles, aber auch alles loszulassen. Griechisch steht hier Kenosis, das ist die Selbstentleerung, das ist die Selbsthingabe, der völlige Verzicht auf alle Möglichkeiten, die er als Gott hat. Er gibt alles und zeigt uns so sein Wesen. Für uns ist Macht, große Macht, immer mit Stärke verknüpft, immer mit Dominanz, immer mit Gewalt, immer mit dem Zeigen, was man kann. Man muss immer die Muskeln zeigen. Nur so glauben wir, dass jemand Macht hat. Das Wesen Gottes ist ein anderes. Große Macht verknüpft mit Demut. So ist Gott. Und wisst ihr was? Vor so einem Gott falle ich gerne auf die Knie. Vor so einem Gott falle ich gerne auf die Knie, der bereit ist, die Macht, die er hat, loszulassen, sich aus Liebe und Hingabe auf die Macht zu verzichten und alles loszulassen. Ich kann mir keinen besseren Herrscher und keinen schöneren Gott vorstellen, als genau dieser, den wir hier in Jesus haben. Und so bekommt Jesus alles wieder zurück. Der Weg nach unten bringt ihn wieder nach oben. Aber jetzt wissen wir, wer er ist. Und wir wissen, dass er uns liebt und dass er bereit ist, auf alles zu verzichten für uns und seine Macht und seine Dominanz nicht auszuspielen. Und dann ist die Schlussfolgerung, mit der steigt Paulus eigentlich ein in diesen ganzen Christus-Hymnus. Er sagt, habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für ein Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Oder orientiert euch, habt die Gesinnung von Jesus. Habt immer die Gesinnung im Umgang miteinander. Also wie ihr als Gemeinde in Philippi, und ich glaube, man kann sagen, 1:1 als Kirche Lindenwiese miteinander umgeht, orientiert euch da an diesem Maßstab von Jesus. Orientiert euch da an Jesus. Das heißt, überall da, wo ihr Macht habt, überall da, wo ihr die Möglichkeit habt, euch mit Gewalt durchzusetzen, überall da, wo ihr stärker seid wie andere, dominanter oder die Möglichkeit habt zu herrschen, überall da, verzichtet darauf und wählt den Weg von Jesus. Und es leuchtet auch ein, gell? Wenn man die Macht von unten spürt, ist es kein schönes Gefühl, gell? Wenn einem jemand den Stiefel ins Gesicht drückt sozusagen, das ist total unschön, gell? Wenn jemand einfach die Macht, die er hat, legal ausnutzt und einem was nimmt, zum Beispiel was einem nicht gehört oder anders. Ich habe diesen Predigtvers meditiert und 3 Wochen zuvor habe ich in Frankreich einen großen Lagercontainer bestellt, online, gell, und schreibe da mit der Firma hin und her, und dann kam die Rechnung und Mehrwertsteuer, alles, sah alles ganz toll aus. Und ich habe mich sehr auf meinen Lagercontainer gefreut. Und dann vor einer Woche habe ich diesen Bibelvers meditiert. Gell, so bin rumgelaufen, habe den laut gesagt, habe den gebetet. Und dann mittendrin, als es um die Kenosis ging, um die Selbsthingabe von Jesus, schießt mir ein Gedanke durch den Kopf, denn der Container kommt nie an. Das war ein Scam. Und dann habe ich gedacht, weiter, der Container wird nie kommen. Wieder weiter, der wird nicht kommen, der Container. Okay, dachte ich, ach du Mann, oh Mann. Bin dann ins Büro und habe dann die E-Mails gelesen, sah alles ganz gut aus und dann mich auf die Webseite der Firma, da war nur noch Betonmischer. Nur noch Betonmischer, kein einziger scheiß Container. Und mir war klar, okay, ich wurde verarscht. Richtig verarscht. Und wisst ihr, dann waren zwei Gefühle habe ich gespürt. Ein kleines und ein großes. Und das hat mich völlig überrascht. Das kleine Gefühl war Wut. Und das große Gefühl war Scham. Scham. Scham darüber, dass ich das Geld unserer Familie, dass ich so blöd war und jemand das Geld da in Frankreich das Geld zu geben für einen Container. Für einen Moment habe ich mir überlegt, ich sage es meiner Frau nicht. Aber jetzt habe ich es ja trotzdem gesagt, nein. Ich habe es ihr dann, das passt auch nicht in mein Selbstbild. Gell? Ich bin ja eigentlich souverän, online sowieso, passt gar nicht. Aber es war erschreckend, dass ich mich so schäme. Hab ich einen Fehler gemacht? Eigentlich nicht. Jemand hat mir Gewalt angetan, jemand hat mir Geld weggenommen, jemand hat mich verarscht. Er hat es einfach getan, weil er es konnte. Und ich schäme mich Wieso schäme ich mich? Das war sehr interessant, aber ich glaube, das ist genau das Gefühl, die Macht von unten spüren. Gell? Jemand tut mir Gewalt an. Und wie fühlt sich's an? Ich schäme mich. Hab dann da ewig rumstreiten bringt ja auch nichts. Ich habe mich dann schon ausgedrückt, wie immer im Rahmen der christlichen Nächstenliebe. Feindesliebe. Hat aber auch nichts gebracht. Aber eins hat es mir gebracht. Ich habe gedacht, ich will nicht, dass ein Mensch, dass auch nur ein Mensch, sich wegen mir so fühlt. Ich will nicht, dass irgendjemand meine Stiefel von unten spürt. Ich will nicht, dass irgendjemand wegen mir sich schämt. Ich will nicht meine Macht und meine Möglichkeiten so ausnutzen, dass jemand sich so fühlt, wie ich mich gefühlt habe. Von dem her hat es schon was Gutes gehabt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt von Macht. Und das ist genau der Punkt, warum Jesus seine Macht auch nicht ausspielt. Und warum er von uns erwartet, dass wir im Umgang miteinander in der Kirche unsere Macht auch nicht ausspielen und auch nicht ausnutzen. Ich glaube, jeder von uns hat Machtpotenzial. Es stimmt nicht, es kam mir im Nachdenken und Beten, es stimmt nicht, dass es jemand gibt, der keine Macht über andere hat. Wir alle haben irgendwo Möglichkeiten, wir haben alle Potenzial, wo wir anderen überlegen sind. Also was ist ein großes Machtpotenzial? Geld und Besitz natürlich. Manche von uns haben viel Geld und Besitz, manche haben gar nichts und viele sind irgendwo dazwischen. Was heißt es jetzt, dass wir im Umgang miteinander stets vor Augen haben sollen, den Maßstab, den Jesus gesetzt hat? Ja, das ist natürlich eine Aufforderung für alle, die Geld haben und Besitz, mit dem gut umzugehen. Und auch wenn es legal ist, das nicht für sich auszunutzen. Ja, da ist eine Familie, junge Familie, die will ein altes Haus kaufen, kratzt alles zusammen, pumpt die Eltern an, Bürgschaft vom Onkel und alles. Und dann kurz vor dem Notartermin meldet sich ein Ehepaar aus dem Norden, legt nochmal 50.000 Euro drauf, weil sie es können, kaufen das Haus und es wird ein Ferienhaus, in dem sie 3 bis 4 Mal im Jahr sind. Das sind ja Situationen, die gibt es im Bodenseekreis. Ist das legal? Natürlich ist das legal. Aber es ist ungut. Es ist genau nicht die Gesinnung von dem, was Jesus uns gelehrt hat. Und noch weniger, wenn es innerhalb der Gemeinde passiert. Zugehörigkeit ist ein Riesenmachtfaktor. Das war mir gar nicht so bewusst. Das erste Mal habe ich es erlebt, als ich von der Realschule aufs Gymnasium gewechselt bin in Überlingen. Ich bin ja auf dem Bauernhof aufgewachsen und mir war gar nicht bewusst, dass es ein Problem sein könnte für irgendjemand, bis ich aufs Gymnasium kam in Überlingen. Da gab es 2 Lehrer und mehrere Schüler, die haben mich fast täglich spüren lassen, dass ich hier nicht dazugehöre. In dieser Stadt von Welt, wo es ja nur so viele Akademiker gibt, da hat so ein Bauernsohn nichts verloren, ist ja klar. So ein Scheiß, so ein Quatsch, denke ich heute. Aber ich habe gespürt, okay, hier bin ich irgendwie mit einer gesellschaftlichen Schicht konfrontiert, die will nicht, dass ich da dazugehöre. Und ich habe wieder Machtlosigkeit gespürt. So ähnlich habe ich es dann auch, nicht so stark, habe ich es dann beim Studium in der Schweiz erlebt. Wenn man keinen Schweizer Pass hat, ist man halt ein Ausländer, so oder so, auch wenn die gleiche Sprache spricht. Das nützt alles nichts. Da gibt es dann wie eine Grenze. Deshalb glaube ich, dass ich verstehen kann, wie es sich anfühlt, wenn Menschen hierher ziehen oder aus dem Ausland hierher kommen und versuchen, hier irgendwie Fuß zu fassen. Wenn man selber ein Teil vom Club ist, dann ist es kaum spürbar, aber es ist ein Riesenmachtfaktor. Manche sagen, und das beschäftigt mich auch, dass in unserer Gemeinde, da muss man nur zu der richtigen Familie gehören oder in der richtigen Siedlung wohnen, und dann hat man quasi Zugang zur Macht und zu allen Ressourcen. Und es beschäftigt mich schon, ist das wahr oder ist das nicht wahr? Meine Einladung ist, dass alle, die in der richtigen Siedlung wohnen oder zur richtigen Familie gehören, sich anstrengen, dass hier jeder dazugehören darf und dass hier diese Macht, sofern sie denn vorhanden ist, nicht ausgespielt wird. Gesundheit ist ein Machtfaktor. Körperliche Kraft, gell? Ich kann mich durchsetzen in der Ehe, ich kann mich durchsetzen in der Erziehung, einfach weil ich stärker bin, einfach weil ich kann, einfach nur deshalb, weil ich kann. Gell? Bildung, Intelligenz, Aussehen ist ein Riesenmachtfaktor. Da kommt man heutzutage richtig weit, wenn man entsprechend aussieht. Nutze ich es für mich? Bin ich auch bereit, diesen Machtfaktor loszulassen? Titel, Ansehen, Image. Aber ich drehe es jetzt auch mal um. Opfer. Ein Opfer zu sein ist auch ein Riesenmachtpotenzial. Opfer zu sein in einer Gesellschaft oder in einer Familie, wo man halbwegs gleiche Werte hat, Das gibt mir Macht. Das gibt mir Macht. Wenn jemand aus der Gemeinde an mir schuldig ist, an mir schuldig wird und wir haben den gleichen, wir teilen dieselben Werte, dann bin ich diesem Menschen überlegen. Ich habe Macht über ihn. Ich habe Macht über ihn. Oder ich habe Macht über meine Frau, wenn sie an mir schuldig wird oder ich an ihr, weil wir ja dieselben Werte auch teilen. Was macht Jesus? Was macht Jesus? Er sagt, er bittet um Vergebung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er kommt gar nicht erst in diese Opfermachtsituation hinein. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. So sollen wir miteinander umgehen. Da, wo du Macht hast, da, wo du anderen überlegen bist, innerhalb der Kirche, sollst du es nicht einsetzen. Auch nicht, wenn du es kannst, auch nicht, wenn es legal ist, sondern aus Liebe den Weg von Jesus gehen, auf die göttlichen Privilegien verzichten und es loslassen. Das soll unser Umgang miteinander prägen. Denn das ist der Weg zur wahren Macht. Das ist der Weg zur wahren Macht. Und das bewegt mich sehr, das bewegt mich sehr. Und ich glaube, die allermeisten würden mir auch zustimmen, wenn es um die Gemeinde geht. Macht Sinn, machen wir so wie Jesus. Schwieriger wird es und das frustriert mich so, wenn man mir dann erklärt, naja, aber das gilt nur in der Gemeinde. Aber in meinem Beruf und in der Welt, in der Firma, in der Schule, in der Erziehung, in der Wirtschaft, ja, da herrscht eine andere Regel. Da muss ich Wolf sein. Ich kann mir den Luxus, Jesus gehorsam zu sein, eigentlich nur in der Gemeinde leisten. Aber da draußen in der Welt, da gehe ich ja unter so. Da habe ich doch keine Chance. Da kann ich doch nicht diesen Weg der Kenosis gehen. Da kann ich doch nicht auf meine Macht verzichten. Da kann ich doch nicht sanftmütig sein. Wie könnte ich es wagen? Gell? Und es stört mich, weil ich denke, wenn das der Weg ist zur wahren Macht, wenn das die Aufforderung ist von Jesus, dass wir so leben sollen, und Jesus fordert uns grundsätzlich so auf, nicht nur innerhalb von dem Schutzraum der Gemeinde. Da muss doch das funktionieren. Da muss es Wege und Möglichkeiten geben, dass ich auch als ein Mensch, der sanftmütig ist, der sich nicht mit Gewalt durchsetze, an mein Ziel komme. Das muss möglich sein. Und ich glaube, was die Welt am meisten braucht, das war ja der Titel dieser Predigt, sind Menschen, die genau das tun. Sie braucht Gemeinschaften, wo es gelingt, wo Menschen sich nicht dominieren, nicht mit Gewalt durchsetzen. Und sie braucht Menschen mitten in der Welt, die zeigen und die demonstrieren, dass es möglich ist, auch mit Sanftmut zum Ziel zu kommen. Und dass ich mich nicht immer sofort mit Anwalt, Gericht, Gewalt, Macht, Dominanz, dass ich nicht immer gleich so kommen muss, um meine Ziele zu erreichen. Mich stört es wirklich, dass Christen da so wenig drüber nachdenken. Ich bin so gern Teil der evangelikalen Bewegung, aber ich schäme mich gleichzeitig auch so für diese evangelikale Bewegung, die in der Frage von Macht, Gewalt und Dominanz nicht eine Sekunde bereit ist, darüber nachzudenken, was es denn heißt, sanftmütig zu sein und Ziele in dieser Welt sanftmütig zu erreichen. Ich habe einen Film gesehen, der hat mich zu Tränen gerührt. Das war letzte Woche. Folgende Situation, wir haben zwei deutsche Filmstudenten, die in Berlin studieren und die machen einen Animationsfilm zum Abschluss von ihrem Studium. Mit diesem Animationsfilm wollen sie an die Öffentlichkeit gehen und den wollen sie bei einzelnen Wettbewerben einreichen und dann schauen, ob sie da dafür Preise bekommen. Sie laden diesen Animationsfilm mal kurz einen Tag lang auf YouTube hoch, um zu sehen, wie die Leute darauf reagieren. Aber dann machen sie den sofort wieder runter, weil es soll ja eigentlich ist ja ihr Film und sie möchten auf diesen Festivals ihren Film präsentieren. Und dann nach einiger Zeit nehmen sie ihren Film und reichen sie ihn bei einem so einem Wettbewerb ein, wo so verschiedene Animationsfilme präsentiert werden und sie bekommen eine E-Mail zurück, ja, den Film gibt's schon. Ihr könnt den Film dort nicht einreichen. Und das machen sie nochmal und nochmal und es stellt sich raus, irgendjemand hat ihren Film aus YouTube genommen, ein Amerikaner, und der tourt da jetzt durch die ganze Welt mit diesem Film und heimst einen Preis nach dem anderen ein. Ich zeige euch mal den Trailer von dem Film, nur den Trailer, geht eine Minute. Ja, spannend, wie geht man mit dieser Situation um? Jetzt sind die zwei gar nicht Christen, gar nicht. Aber für den Moment waren sie aus meiner Sicht komplett 100% im Team Jesus. Mehr im Team Jesus wie die allermeisten Christen. Sie gehen nicht vor Gericht, sie weigern sich, den Rechtsweg zu gehen und ihr Recht einzuklagen. Sie wollen keinen Shitstorm, sie wollen keine Scheißkampagne machen, keine Gewaltkampagne. Stattdessen entscheiden sie sich, auf ihr Recht zu bestehen. Sie wollen ihren Film zurück. Sie wollen die Preise bekommen für diesen Film. Das ist ihnen klar. Und sie finden eine kreative Lösung. Sie entscheiden sich, wir machen einen Film über den Film, der uns geklaut wurde. Und dann gehen wir in die USA und wir reden mit diesem Mann. Was hat ihn bewogen, unseren Film zu klauen? Und tatsächlich gelingt ihnen das. Und sie stellen diesen Samuel, der ihnen den Film geklaut hat, erst leugnet das und nachher finden sie sich aber. Und am Ende, und das hat mich zu Tränen berührt, am Ende entschuldigt er sich öffentlich bei all diesen, schickt die Preise zurück und sie können ihm vergeben. Ja, mehr noch, sie realisieren, dass marketingmäßig hat er es wesentlich mehr drauf wie sie, dass sie quasi auch noch Ergänzungsbedarf haben. Aber am Ende gibt es nur Sieger in dieser Geschichte. Der Samuel aus den USA ist seine Last los, er kann sich entschuldigen und er weiß, er ist jetzt befreit. Die zwei haben nochmal einen Film, der wesentlich erfolgreicher ist als ihr Animationsfilm, der sie wesentlich berühmter macht, der ihnen nochmal sehr viel mehr bringt. Und es ist niemand kaputt gegangen dabei. Es hat keine Gewalt gebraucht, keine Aggression, kein Frust. Das ist der Weg der Sanftmütigen, mitten in der Welt. Und diese zwei jungen Männer haben mich sehr inspiriert, sehr inspiriert. Warum soll es denn so unmöglich sein, den Weg der Sanftmut zu gehen? Warum soll es denn so unmöglich sein, in dieser Welt den Weg von Jesus zu gehen und auf Gewalt zu verzichten, auf Dominanz zu verzichten und trotzdem Ziele zu erreichen? Das wäre meine Einladung. Üben tun wir es hier in der Gemeinde, üben tun wir es hier in der Kirche, gell? Da haben wir ja unsere Bereiche, da kann ich es üben, jeden Tag Opfer sein. Nein, ich verzichte darauf, Opfer zu sein und ich vergebe meiner Schwester, ich vergebe meinem Bruder. Ich verzichte auf die Vorteile, die ich habe, zugunsten meiner Geschwister. Und dann glaube ich, wäre meine Anwendung für die Predigt heute, wir brauchen keine Gesetze der Macht, sondern Gesetze der Ohnmacht. Gesetze der Ohnmacht, denn die Ohnmacht führt uns am Ende zur wahren Macht. Selig sind die Sanftmütigen. Sie werden das Land besitzen. Sie werden das Territorium haben und niemand anders. Was heißt es? Statt Image steuern, verzichte ich auf die Macht, lass los und bin einfach authentisch und ehrlich. Was sagt Jesus zu den Pharisäern? Ihr stellt euch an die Ecken und betet, damit euch jeder sieht. Das ist nicht der Weg. Gell? Niemand muss hier frömmer sein, als er ist. Niemand muss hier stärker sein, als er ist. Niemand muss hier heiliger sein, als er ist. Lasst uns einfach so, wie wir sind, miteinander unterwegs sein. Man verliert natürlich was. Es ist demütigend zu erzählen, dass man gescampt wurde wegen so einem scheiß Container. Ja, ja, aber es ist die Wahrheit. Was nützt denn? Raus damit. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Ich verliere vielleicht an Autorität dadurch. Vielleicht. Vielleicht gewinne ich aber langfristig auch. Abhängigkeiten schaffen? Nein. Uns gegenseitig freisetzen. Wozu ist Jesus in die Welt gekommen? Um die Gefangenen zu befreien. Um die Gefangenen zu befreien. Das kann nur unsere Agenda sein, dass wir uns gegenseitig helfen, die Bindungen zu lösen, Gefangenschaften zu lösen, uns gegenseitig freizusetzen und nicht in Abhängigkeiten zu führen. Und statt undurchschaubar bleiben, einfach verlässlich sein. Einfach verlässlich sein. Verliert man vielleicht auch ein bisschen Macht, aber Jesus sagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Solche Gemeinschaften braucht unsere Welt. Und ich sage mal, die Belohnung ist groß. Gell? Es ist erstmal ein Weg nach unten, aber am Ende steht dann nochmal aus den Seligpreisungen, freuen dürfen sich alle. Nochmal zurück. Freuen dürfen sich alle, die unterdrückt sind und auf Gewalt verzichten. Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben. Das macht mir Angst, der Weg, und gleichzeitig klopft mein Herz vor Freude. Das ist die Einladung von Jesus und ich lade uns alle ein, ins Team Jesus zu kommen. Im Lobpreis, im geistlichen Leben, aber dann auch in der Praxis, wenn es wirklich zählt, wenn es darauf ankommt. Andere nicht zu dominieren, andere nicht zu beherrschen, sondern auf Gewalt zu verzichten, den Weg von Jesus zu gehen, seine Gesinnung immer im Blick zu behalten. Amen.